Gästeliste Geisterbahn.
Herzlich willkommen zur Live-Übertragung von der ISS. Die ISS, die Internationale Space Station, erlebt gerade ihre letzten Tage im All, bevor sie mit einem kontrollierten Absturz über dem Flughafen Tegel zurück auf die Erde gebracht wird, um dort dann als Info-Supercenter, ein weiteres Leben verweilen zu können, damit auch quasi das Kürzel ISS beibehalten werden kann. Bei uns im Studio sind nun einmal Herr O'Sullivan, der Ingenieur, Hallo. Der sich verantwortlich zeichnet für den kontrollierten Absturz der Space Station, und auf der anderen Seite Herr Herm, der seines Zeichens der letzte Astronaut auf der Space Station sein wird und der an Bord der ISS bleiben wird, wenn es zu diesem kontrollierten Absturz kommt, weil er sagt, dass der Kapitän niemals von Bord geht. Guten Abend, ja. Meine Herren, schön, dass Sie heute Abend
hier... Guten Abend, hier schön, dass ich bei euch sein kann.
Kann ich direkt mal hier was sagen?
Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, kann ich direkt mal hier was sagen? Geht das?
Ein Augenblick, Herr O'Sullivan. Ich würde gerne die Runde hier eröffnen für unsere Zuhörer.
Ich habe direkt was zu sagen, aber ich will gleich als erstes rankommen. Ja.
Es geht nun los mit Herrn O'Sullivan. Herr O'Sullivan, das ist ein gewagtes Unterfangen, dass Sie da vorhaben, diese Raumstation über einer Stadt auch abstürzen zu lassen. Sind die Gefahren von Ihrer Seite aus so weit kontrollierbar, dass Sie garantieren können, dass niemand zu Schaden kommt?
Nein, wir haben einen Fehler gemacht. Ich nehme das auf meine Kappe. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe vergessen, dem Herrn Herm, und das ist jetzt wichtig, weil wir haben gerade die letzte Kommunikationsmöglichkeit. Jetzt hat mein Herm, dass wir haben vergessen, dass also der Absturz. Also wie soll ich sagen? Sie sind jetzt noch im Raumschiff, also Sie müssen da vorher raus jetzt. Also Sie. Haben Sie noch eine Sojus-Kapsel zur Verfügung, weil Sie müssen raus. Wir haben, also wie gesagt, nehme ich auf meine Kappe. Ich habe vergessen, dass der noch drin ist, und jetzt stürzt das ab.
Ich würde an der Stelle mal, wenn Sie es erlauben,
ein bisschen
Alarm. Also Herr Herm, das klingt alarmierend, allerdings scheinen Sie sich ja Ihrer Sache sehr sicher zu sein. Wie sehen Sie das aus dem Orbit gerade uns raus, zugeschaltet, wie die Gefahr für Sie ist, an Bord dieser Raumstation zu bleiben?
Ja, danke, Mr. Bokeberg. Ich freue mich sehr, in Ihrer Sendung zu sein. Ich freue mich hier an die
ISS
als letzter Mensch zu sein, diesen Ausblick auf die Earth zu genießen. Und ich denke, es ist eine schöne Zeit hier im Weltall, eine einzigartige Zeit für mich.
Das ist wieder der Ray Gavi, der schaltet sich immer in die Leitung. Ray Gavi, raus aus der Leitung.
Und ich verstehe nicht, was Sie reden mit Mr. O'Sullivan über Absturz. Was ist diese, ich verstehe nicht,
kleine Test mit Ameise. In 2 Minuten ist das in der dann wird's heiß. Weil
2 Minuten.
Da können Sie quasi auch ein Ei kochen auf der Hülle von der ISS.
Also wenn ich da mal...
Bratei, also ich meine ein Spiegelei. Also vielleicht. Man kann natürlich auch Ex-Benedict machen, den Topf hast, kannst du auch rühren, aber ohne Schwerelosigkeit geht nicht.
Hier, wir haben keine Ex on the station, wegen der Geräte. Wir können keine Ex wegen der Eiweiß. Die Protein, wenn das wird heiß, die Geräte nicht mehr, die fühlen nicht mehr gut an.
Ich versuche da nochmal zu vermitteln an dieser Stelle. Herr O'Sullivan, Sie sagen also, wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist Ihre Sorge, dass Herr Herm den Eintritt in die Atmosphäre und die kontrollierte Landung nicht überleben wird.
Ja, nein, das geht nicht. Es geht kaputt. Der ist ja drin im Schiff.
Ja.
Und das, wie gesagt, das war ja mein Fehler. Also ich habe gerechnet, ne? Also Winkel, der Pythagoras. Da muss man, da gibt es einen bestimmten Winkel, mit dem man reinfliegen muss in die Erde.
Ja.
Aber Problem ist.
Ist das der im rechten Winkel oder ist das?
Habe ich auch nicht gewusst. Musste auch gucken, Wikipedia. Aber es ist so, kennen Sie Wikipedia, kennen Sie, ne?
Ja, finde ich überraschend, dass Sie ein renommierter Wissenschaftler in dem Gebiet
Bin ich ja gar nicht. Ich habe mich ja auch immer gefragt, warum ich verkaufe Rechenschieber.
Aber warum haben Sie denn dann diesen Job angenommen, Herr
O'Sullivan? Ja, weil wegen Geld. Wegen Corona, ich habe ja kein Geld mehr.
Herr Herm, das ist eine zugegeben schwierige Situation jetzt gerade, vor allem wahrscheinlich für Sie. Sie haben ja immer gesagt, der Letzte macht das Licht aus. Sie möchten, dass das Ihr Spruch für die Ewigkeit wird. Andere Astronauten vor Ihnen hatten sowas wie ein kleiner Schritt für die Menschheit etc. Sie möchten für immer mit dieser Catchphrase, der Letzte macht das Licht aus, verbunden sein. Haben deswegen auch aus eigenen Stücken gesagt, ja. Nee, ich bleib hier drauf, da kann mir nichts passieren. Was ein Idiot,
sorry, also das ist dumm.
Herr Herm, habe ich das richtig verstanden?
Was habe Sie verstanden?
Dass Sie unbedingt an Bord bleiben wollten auch, aus freien Stücken.
Ich bin an Bord von der ISS, ja, ich bin Astronaut, korrekt.
Ja, ja, aber wollen Sie da sein? Also ist das richtig, dass Sie diesen
Absturz... Sonst wäre ich nicht hier, sonst Absturz, was ist Absturz?
Ja, aber Herr
ich
Herm, bin hier Sie an Bord. Werden sterben, Sie müssen raus. Aber
die ISS stürzt jetzt ab, Herr Herm.
Ich habe den Film Interstellar gesehen, es geht, Sie können raus auf dem Ding und dann fliegen. Nein, auf Erde.
Was?
Oh, sorry, ich hab Glück.
Herr Herm?
Ich hab so Lust auf Pancakes, noch? Seitdem Sie von den Eiers geredet haben. Ich freue mich auf Pancakes.
Das müssen Sie sich in Sicherheit bringen, Herr Herm.
Eierkuchen.
Die ISS stürzt jetzt über Berlin ab. Also die landet jetzt in Berlin. Yeah.
The Berlin Wall ist für mich ein wichtiges Thema. Viel auch gelesen von.
Ja, aber
stimmt es, dass man die Berlin Wall vom Weltall aus sehen kann?
Ja. Und die Alexa Center und ja. Schönhauser Allee Garden.
Herr Buckeberg, eine Sache noch kurz, weil ich glaube, der ist nicht mehr fähig im Rechnen. Ja. Und zwar der Herr Herm will ja mit den Flügeln wackeln über Berlin. Wenn er, aber das geht nicht. Das wird verglühen, nicht. Also die Eis, die ist, die ist weg.
Die Flügel bleiben dran.
Nein, das wird alles verbrennen.
Ja, aber dann hätte man ja gar nicht den Flughafen Tegel nehmen müssen. Also ich meine, das klingt für mich, als würde das auch in so einem kleinen, auf so einem kleineren Areal gehen. Das hätte man dann irgendwie auch am Parkdeck von den Schönen
Saleer. Ich muss jetzt auch los. Ich habe meinen Teil gesagt. Ich muss jetzt in den Laden, da sind jetzt Leute, ich kann immer nur zwei im Laden haben wegen Corona. Und da sind jetzt zwei genau draußen warten.
Aber in einem Rechenschieberladen sind doch nicht mal zwei Leute.
Ich muss jetzt los. Herr Herm, bitte hören Sie auf mich, gehen Sie raus. Aus der Kapsel, nehmen Sie Soyuz, fliegen Sie runter, aber Sie werden verglühen sonst. Okay, ciao, ich muss gehen, tschüss.
Ja, das ist jetzt ein überraschendes Ende des Gesprächs mit Herrn O'Sullivan. Herr Herm, Sie sind ja jetzt noch auf der ISS. Ich gucke auf die Uhr, es sind noch 30 Sekunden bis zum Eintritt in die Atmosphäre. Wie sind Ihre Sicherheitsvorkehrungen?
Ich kann nicht mehr richtig hören, aber Lust auf Eier jetzt. Spiegelei, Eierkuchen, Pancake, Rührei, lecker Rührei. Es ist so warm hier.
Ja, da scheint die Verbindung abgebrochen zu sein. Liebe Zuhörer, ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder hier dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Weltraum aktuell. Und bis dahin verbleibe ich mit interstellaren Grüßen. Auf Wiederhören.
Ach, das hat sich gelohnt, dass wir das verkauft haben an die interstellaren Grüße, an das Programm.
Ja. Das hat sich richtig gelohnt. Ist die neue Marketingkampagne des Weltalls.
Weltall und
die Firma Weltall GmbH. Leute, die Leute gehen uns aus.
Wir sind Weltall.
Spätestens seit Interstellar und vor allem hier seit, wie heißt es mit Clooney und Dings?
Gravity.
Gravity. Oh. Die Leute haben keinen Bock mehr auf All. Die haben keinen Bock mehr auf All. Die haben auch auf Alk, aber keinen Bock mehr auf
All. Oder auf Alf.
Es war ja auch auf eigentlich Alf. Auch, diese Raumfahrttourismus war ja eigentlich auch schon so kurz davor, dass es stattfindet. Man hat ja schon so die Promis, die sich so für den ersten Flug angemeldet haben und so. Aber da hört man auch nichts mehr von, ne?
Naja, das war doch damals schon so, dass es noch dann, man meldet sich dafür an und dann ist es so ein Ticket, was man kauft und dann in 50 Jahren kannst du es einlösen oder so. Das ist nicht, so. Also es hat quasi noch seine Gültigkeit, glaube ich.
Da gibt's ja verschiedene Fälle. Es gab ja einmal zum Beispiel diesen deutschen Hochstapler. Ich habe mal so ein Interview mit dem gesehen in so einem Film, der hieß, glaube ich, auch Die Hochstapler, sehr sehenswert. Und da erzählt der, dass der irgendwann gemerkt hat, wie man an Kohle kommt, wie man Investoren sozusagen kriegt. Und da hat er erzählt, der hätte im Flugzeug gesessen von Frankfurt nach nach Berlin oder umgekehrt, irgendeine Kurzstrecke. Und der hätte gesehen, dass vor ihm zwei Typen sitzen, die er kannte, die aus dem Vorstand, was auch immer, von der Deutschen Bank waren oder von der Dresdner, irgendeiner großen Bank. Und dann hat er hinter denen gesessen und hat dann so mit einem Kumpel so ein Fake-Gespräch geführt und gesagt, ja, ey, und wenn wir die Firma, ey, wenn wir diese Mondflüge dann nächstes Jahr anbieten, die Leute werden uns das aus den Händen reißen und so. Und hat dann die ganze Zeit mit dem so über seine Mondflugfirma gesprochen. Und dann hat er gesagt, als er ausgestiegen ist, haben die Typen von der Bank ihn angesprochen. Als er im Taxi nach Hause saß, hat er irgendwie auch schon wieder 50 Millionen Investment gehabt, irgendwie so in etwa, weil die das gehört haben und sofort als Erster dabei sein wollten und so. Und also es gab in dieser Dotcom-Blase gab es eben als Fake viel diese Mondflüge. Aber was ich jetzt ich habe ja die letzten Wochen 24 Stunden CNN geguckt und da vor allem sehr viel Werbung. Also ich kenne die kompletten internationalen Werbeblöcke von CNN mittlerweile
auswendig. Ja, die afrikanischen sind die besten mit diesem Kratzer im Auto. Ja. Das ist echt das Beste. Oh ja, danke, Buku. Und dann dieses kleine Mädchen, ich find's echt super.
Und da war auch so, da gibt's immer so CNN 30-Sekunden-Formate oder 1-Minuten-Formate oder so, wo sie irgendwie CEOs sprechen lassen oder so. Und da war der CEO von Virgin Galactic, die immer noch daran arbeiten, so Raumflüge anzubieten, die quasi überhalb dieser 300 Kilometer fliegen oder
aber
so.
Aber deren Flugfirma ist ja pleite gegangen, ne, Virgin?
Naja, aber die haben, also dieses Galactic gibt es irgendwie noch. Sie haben auch mit einer anderen Firma zusammen das gestartet. Kostet, glaube ich, $20,000 oder so der Flug oder vielleicht sogar mehr. Oder nee, man muss 20.000, ich glaube, er kostet 100 und man muss 20 anzahlen, sowas.
Ja, irgendwie so. Also mehr, es muss richtig teuer sein, ja.
Und ich habe das dann recherchiert auf Wikipedia und diese Firma hat schon mehrere CEOs gehabt, die haben schon ein paar Mal gewechselt und die haben, einmal waren sie fast zu weit, sie haben auch so ein extra Teil mit so zwei Trägern und so können, glaube ich, 12 Leute mitnehmen. Und die hatten, es gab dann ein tragisches Unglück, als sie die ersten Triebwerke ausprobiert haben, weil dann ein Triebwerk explodiert ist und dann sind drei Mitarbeiter dieser Firma gestorben, weil die an einem einfachen Zaun standen. Das war die einzige Schutzmaßnahme, die es gab. Und da sind super viele Trümmerteile rumgeflogen und die sind einfach komplett durchsiebt worden, weil das einfach nur so ein Maschendrahtzaun war, den die da als Schutz bei dieser Triebwerkstest hingestellt haben. Also super weird irgendwie.
Oh Gott.
Na. Ja, also erstmal Rest in Peace. Fällt natürlich jetzt schwer, irgendwie einen lustigen Dreh
reinzukriegen. Absolut. Natürlich Rest in Peace.
Aber ich hab mir gerade überlegt, ich fände halt lustig die Vorstellung, dass dann, sag mal vor, du zahlst sowas an, ja. Und dann hast du da, war das ja ewig drauf und malst dir immer so aus, oh geil, ich bin im All dann einfach, Mann, mit Armstrong und mit Clooney in einer Reihe, so, ich bin dann auch mal im All gewesen und dann ist zum Endeffekt, kommst du dann da an und es ist einfach so eine Maschine, die so ein bisschen so aussieht wie diese wie das Fluggerät von Da Vinci, was sich so dreht, die Propeller und es funktioniert überhaupt nicht und es hat so einen Generator und es kommt überhaupt nicht vom Boden und so ein Daniel Düsentrieb-Typ so, ja, Leute, scheiße, wir brauchen noch ein paar Jahre, Jahrzehnte, sagen wir mal. Und dann.
Aber glaubt ihr, wenn man so als erster quasi Weltraumtourist, als erste Gruppe von Weltraumtouristen mal Weltall ankommt, ist das vom Gefühl her ähnlich so krass wie die ersten Mallorca-Touristen nach dem Lockdown, die mit Applaus begrüßt wurden?
Ja, und vor allem die Marsmenschen werden dann, tun die auch mit Applaus begrüßen.
Aber ich meine mich auch an ein Gerichtsverfahren in Deutschland zu erinnern, wo auch ein Typ hatte auch so ein, hat bei irgendeinem Gewinnspiel so ein Ticket gewonnen, dass er im Weltraum irgendwann fliegen darf.
Ja. Von Willy Wonka.
Und hat das dann gegen ein Auto getauscht, gegen ein altes Auto mit einer Frau. Ja. Dann wollte er das aber zurückhaben. Das war dann irgendwie vor Gericht, das weiß ich noch, schon ein paar Jahre her. Mehr weiß ich gerade dazu nicht.
Was wäre denn, um nochmal kurz zurückzukommen von dem, zu dem, was Nils wohl meinte, mit diesen so offensichtlich, also nicht offensichtlich, sondern so mit absichtlich laut so Gespräche führen, sozusagen, um da so einzupflanzen bei den Leuten, dass der Gedanke, dass man was drauf hat. Was wären denn eure Themen? Also was würdet ihr denn extra laut besprechen? Also ich fange einfach mal an, damit ihr wisst, was ich meine. Ich würde dann irgendwie so sitzen und sowas sagen, so, und dann stecken wir den Brownie in den Muffin rein. Wir stecken den kompletten, aber leise, leise, immer auch so, leise.
Ja, leise ist immer leise, gut,
leise,
ja.
Leise. Nee, pass auf. Nee, ich weiß, man denkt erst so, nee, klar, das zwar, dann nimm zwei geile Sachen, mach's zusammen zu einer mega geilen Sache. Brownie im Muffin drin, fertig. Sowas würde ich dann machen. Der Muffin-Brownie, der Maunie.
Also ich glaube ja, die...
Der Bruffin. Bruffin finde ich besser. Ja,
das war so klar. Der Bruffin.
Also ich glaube generell ist ein sehr guter Ort dafür, ist die erste Klasse bei der Bahn, wo man die ganzen Business-Typen sitzen. Und wenn man da dann irgendwas...
Naja. Jetzt ist eure Kreativität gefordert, ne?
Jetzt unsere Kreativität jetzt, gefordert. Stimmt. Ja, du hast ja, schon 1A abgeliefert.
Ja. Genau, ich mach auch gerade, genau diesen Arschloch kennt auch jeder so. Der also quasi eine Idee hatte für eine Prämisse, aber ja natürlich für die Prämisse schon eine konkrete Idee hat, das in die Runde schmeißt, schon abliefert, dann so, ja, wo ist eure Idee? Wo ist denn eure Idee? Ja? Ich meine, ich habe ja schon meinen Teil gemacht, ich gehe Kaffee holen, aber wenn ich zurück bin, will ich hier mindestens 3 Ideen von euch sehen. Ja,
wo sind die QR-Codes?
Aber nochmal eine Frage, wie würdest du das dann in Geld verwandeln, diese Idee? Also, dass du dann hören Leute, wie du, ach guck mal, der will den Muffin in den Brownie stecken, aber wo ist dann der Punkt, wo du dann Geld
verdienst? Ich habe da natürlich schon angelegt, die Domain bruffin.ru. Habe ich da natürlich schon angelegt und oder .de, ja, mal ganz ehrlich sein, .de.vu erstmal, weil, naja, es muss ja auch so rüberkommen, wie die ist noch geheim, die Seite. Aber dann so ein bisschen so ein kleines Flash-Intro, weißt du, wo dann so ein Muffin so reinfliegt, so weltallmäßig sehe ich das so, so ein Muffin mit Smarties oben drauf, weißt du? Mhm. Und dann kommt so ein und dann so ein Brownie, aber dann ist es so ein bisschen wie Odyssey 2001 im Weltall, weißt du, das ist so ein Monolith im Weltall, so ein Brownie. Und dann kommt so.
Und dann so zwei Affenhände führen die beiden dann so zusammen. So vor der Sonne.
Bum, 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 bum. Genau. Und das ist der Trigema-Affe, weißt du? Und dann wird halt immer mehr klar, hey, das sieht aber aus wie ein Monolith, wie bei diesem Film. Und dann kommt immer Licht auf das Ding und dann siehst du, das ist ja ein riesen Brownie. Und dann fliegen die Muffins so dagegen und dann Schnitt, wird so rausgezoomt. Alles fand statt in so einer Bäckerei. Auf mikroskopischer Ebene. Und dann siehst du halt, ja, und dann wird da so langsam so ein Brownie so quer in so ein Muffin geschoben. Und dann kommt so ein Cutter und schneidet das so rund ab und dann ist er quasi, ist quasi wie ein Burger. Nur das Fleisch in der Mitte ist ein Brownie. Und genau, und das gibt es dann quasi als Flash-Intro. Und da gibt es auch so, also ich habe dann auch ein Gästebuch. und in dem Gästebuch mache ich da so ein paar Fake-Einträge von so, weiß ich nicht, so Bill Gates oder so. Geile Idee, Leute. Hammer. Da würde ich gerne investieren, aber gerade Zeit gerade. LG oder sowas. Und also ich mache da so ein paar so offensichtlich, weißt du, so. Und ich würde dann auch so ein paar offensichtliche Quatsch reinstreuen, weißt du, damit es glaubwürdiger ist, wenn da mal so, weißt du, so Elon Musk und so zwischendurch auch vielleicht mal so Markus M., oder irgendwie, keine Ahnung, Lukas P., Leute, was ist das für ein Scheiß oder so, weißt du so? Und dann, dann würde ich quasi hoffen, dass die da drauf gehen und dann ist da eine E-Mail-Adresse und dann schicken die mir eine E-Mail und dann sage ich, ja, 50 Millionen, bitte. Und dann, ja, kriege ich das per PayPal. Cool.
Musst aber beeilen, weil Ende des Jahres wird Flash eingestellt, deswegen müsstest du dich jetzt, also ist nur noch anderthalb Monate nur noch dafür, aber ich denke, das schaffst du.
Ja, ich mache dann mit dem... Ich bin ja HTML-mäßig, ihr kennt mich ja. Also ich bin ja richtig krass drin. HTML ist ja mein Ding, so HTTPS. So. Okay, ich bin ja die PS auf die, ich bringe ja die PS in den Browser, sage ich ja immer. HTTPS, weißt du, da habe ich das PS so dick geschrieben, weil das ist so meine Webfirma. Wir bringen den PS, wir bringen PS auf den Browser.
Oh, aber ich stelle mir das eher die ganze Zeit so vor, dass so der Brownie quasi so zu so einem Drittel aus dem Muffintop rausguckt. Also so, wie kennt ihr dieses KitKat-Eis, wo so ein KitKat-Riegel drin steckt? So stelle ich mir das vor.
Also ja, aber oder halt auch richtig schlecht einfach. Also das ist wirklich überhaupt nicht funktioniert. Das ist einfach so ein Muffin, der einfach nur in der Mitte durchgeschnitten ist und das ist ein Brownie von einer anderen Firma, weißt du, so diese von die man so kaufen kann, ist einfach nur da reingeschnitten.
Aber ich muss sagen, ich finde die Idee so gut, dass Nils und ich eigentlich keine Idee bräuchten, sondern wir einfach uns in deiner Nähe aufhalten und dann auch darüber erzählen, dass wir schon investiert haben und sowas.
Jetzt ein Muffin, ey, hätte ich jetzt richtig Bock drauf, boah.
Nee, oder dass man zum Beispiel im ICE, du steigst dann aus, wir steigen zu, klassische Business-Verbindung, Wolfsburg, Hannover so oder so, ne, klar.
Klar.
Und da sitzen wir dann und sagen so, ja, gerade mit Bruffin investiert, das ist wahnsinnig, das, was man da an Rendite und so bekommt und sowas halt.
Ja, ne? Und du machst das dann auch in so einem Wolfsburg-Trikot, ne, so ein bisschen, so, weil du bist ja auch,
klar,
weil
das
da bist du
gleich auch sympathisch so.
Ja. Du fährst ja trotzdem erste Klasse, ne? Und das nicht. Und du bist dann quasi der sympathische, so, oh, mit dem kann man dann auch, wenn man Startup mit denen zusammen macht, auch mal saufen gehen und so, weißt du? Ja, ist geiler.
Startup-Feeling, stimmt.
Startup, genau, Startup-Feeling. Sag mal, gibt's noch Startups eigentlich? Ist das noch so ein Ding?
Klar.
Ich habe noch schon lange keins mehr gesehen.
Klar.
Muss mal wieder im Incubator vorbeischauen, was da alles an Startups hochkommt.
Was so diese Leimräder und so, das ist natürlich auch ein Startup gewesen wahrscheinlich, ne? Und Volt, was jetzt gerade auch so ein bisschen hier.
Ja, Leimräder gehören ja jetzt Uber. Uber hat ja Lime irgendwie, glaube ich, komplett übernommen. Und hat Lime dann seine eigenen Räder aufgedrückt, weil Uber hat ja diese Jump-Bikes und
ja,
auch die Jump-Roller und das lief nicht so gut, weil Lime zu mächtig war und dann hat Uber irgendwie seine Anteile an Lime erhöht, aber Lime hat dann gesagt, ihr müsst aber jetzt auch die Jump-Räder machen und jetzt hat Lime jetzt auch die Jump-Räder machen.
Wie das überhaupt klingt, Lime, Uber, Jump, Smoobidum, Babadi, das sind also diese Fantasiewörter einfach so, nennst du einfach, keine Ahnung, Rollerfirma. Rollerfirma Number One, so würde ich mein Konkurrenzunternehmen. Ich würde generell, wenn ich ein Konkurrenzunternehmen aufbauen oder gründen würde. Gründen ist ja einfach, das können wir ja alle. Können ja erstmal gründen, anmelden, den Namen.
Die Power dafür
würde ich immer sozusagen, also je nachdem, was es für ein Produkt das ist, und dann immer sozusagen Komma oder Space Number One. Das ist immer wichtig so, weißt du? So im Donny Stream Number One zum Beispiel oder irgendwie Gäste die begeistert Bayern Info Number One.
Ich fände es auch gut, wenn wir überall, also wir brauchen ja dann auch Business Angel und so.
Ja, klar. Frank Thelen ist, ich frage ihn sofort an nachher, bin ich auch privat mit ihm befreundet.
Ja, stimmt. Und ich fände es gut, wann immer wir irgendwo pitchen, also auch so im Café oder irgendwo, wo wir Leuten unsere Idee pitchen, selbst wenn es irgendwie nur Freunde privat sind, müssen wir immer so eine einstudierte Show wie für Höhle der Löwen aufführen, wir drei immer. Hey Herm, sag mal, was ist denn dein Problem?
Oh, ich habe mega Hunger auf Muffin, aber ich mag irgendwie gerade lieber Brownies zurzeit. Und dann komm ich so in so ein Kostüm als Bruffin rein.
Deshalb bieten wir 15% unserer Anteile gegen 200.000 Euro an.
Genau. Nee, wir sind dann so richtig übertrieben. 200 Millionen wollen wir dann haben.
Denkt ihr, das ist cool, wenn ich sage, wenn die mich nach Business Angel fragen, wenn ich sage, dass das meine Mutter ist? Ja, ist meine Mutti, die birgt auch für mich.
Nee, dein Business Angel, Herm, ist einfach tatsächlich die Stadt Tambach-Dietzart. Die ganze Stadt ist dein Business Angel sozusagen.
Gibt's eigentlich auch so Business Devil, die dir so das Geschäft sofort zerstören, wenn du die so kennenlernst?
Ach, genau. Und jeder Startup-Mensch, das wissen nur Startups, ist eigentlich so das Geheimnis. Die haben die auch auf der Schulter, weißt du, so Business Angel und Business Devil. So. Ja, gründ mal, mach mal dahinter so ein Number One. Nee, mach nicht. Keine Ahnung, geh lieber, weiß ich nicht, keine Ahnung, was dann so ein Devil sagt, schwierig. Aber ja, der Gag war schon gebracht. Ich habe einfach nur wiederholt, ich habe es einfach anders formuliert.
Klassische Business Devil Aussage. Du musst das Investment
erstmal mit in die Kneipe nehmen.
Ja, Business Devil Aussage wäre, geh einfach nach Spanien, da ist alles viel leichter. Da sind es mit den Behörden und sowas, ist viel einfacher.
Ja. Genau. Stimmt, man kann quasi sagen, alle Leute, die Auswanderer mitmachen, die hatten alle einen Business Devil.
Ja, und der Business Angel, aber du kannst doch gar kein Spanisch. Und der Business Devil, hör nicht auf den Spießer.
Ja, da gibt's auch
Spanisch
Deutsche.
Ist auch nur eine Art Deutsch.
Wir kann doch nicht so schwer sein. Amigo, cerveza, por favor. Reicht doch. Ab geht's. Aeropleno. Yes.
Ich habe eine Frage, Nils. Und zwar hast du ja gerade schon von dem CNN-Marathon gesprochen, dem du dich mit Maria hingegeben hast. Ist Maria zufällig gerade in der Nähe?
Nee, die ist gerade im Meeting.
Dann musst du jetzt für Maria sprechen, weil was ich sehr interessant finde. Ich habe auch CNN geschaut. Der Rest der Welt hat CNN geschaut. Alle Welt hat auf CNN geschaut. Ja. Und Maria hat was Lustiges getwittert. So, sie schrieb, dass sie dass John King jeden Morgen ihr die verschiedenen Möglichkeiten im Kühlschrank zeigt. Und dann hat das John King geretweetet. Zur Erklärung für euch, John King ist der Typ, der an dieser Magic Wall bei CNN immer alles erklärt hat. Und das Der Ältere, genau. Ja. Und das finde ich immer noch so crazy, dass Maria sich kurz, während die ganze Welt auf diesen Typen guckt, sich so kurz ins Weltgeschehen so reingesneakt hat. Und jetzt frage ich mich natürlich, was war da los bei euch? Weil da muss ja allein schon Marias Handy wahrscheinlich explodiert sein. Und wie war das? War das sehr surreal?
Ja, also für mich war das schon immer klar, aber jetzt ist es auch offiziell, dass Maria ein Teil der Weltgeschichte ist und da irgendwie ihre Finger
im Spiel. Aber ist nicht jeder im Endeffekt Teil der Weltgeschichte? Just saying. Okay, das kann man jetzt nicht unsympathisch rüber, aber ich wollte nur mal klugscheißen.
Nee, das war natürlich sehr aufregend, dass da, also sie hat sich vor allem wahnsinnig gefreut, weil sie ein großer John King-Fan ist, der das ja auch ein bisschen besser macht als dieser jungsche Typ, der dann da die beiden haben sich immer abgewechselt. Es gibt offensichtlich nur zwei Leute, die Magic Wall bedienen können. Und da hat sie sich sehr gefreut. Sie fand dann auch, dass da so lustige, originelle Antworten drauf kamen, hat die dann auch alle geretweetet und so. Also das war schon, war für uns schon aufregend, da so nah am Geschehen zu sein.
Was ich mich da auch gefragt habe, gab es denn auch so viele so Trump-Fans, die dann so hassvollen Zeugs geschickt haben oder so?
Nö, war da nicht, weil es aber wahrscheinlich auch einfach inhaltlich nicht hergegeben hat, da irgendwie Position zu beziehen oder so. Also deswegen, da war nichts.
Ich muss gerade ganz kurz einwerfen, ich überlege mir gerade, ich habe jetzt Fox nicht geguckt, aber Fox ist ja eher so, die sind ja eher so auf der Trump-Seite, sag ich mal.
Ja, ob die dann, ja. Das,
ja, naja, weißt du, was ich meine. Aber dass die Magic Wall hat ja CNN und dass die aber dann mit so einem Likers-Tablet oder sowas, so ein offensichtlichen Flop, der nicht funktioniert. Das fällt mir gerade keins ein, wo man mit so einem Pen bedienen muss, weißt du, so ein Dings, so ein Riesenstift. Naja, aber auch nicht der beste Gag heute, ne? Aber ja. Ich fand das auch aufregend, habe ich gesehen. Ich fand vor allem auch den Retweet, der war ja sogar auch lustig von John King. Der hat genau. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber der hat ja auch das schlagfertig geretweetet. Aber der ist ja krass, der Typ. Ich meine, klar, der sich immer wiederholt und so, und irgendwann war das ja nur noch so, wahrscheinlich ging es euch auch so, ich glaube, den meisten ging es so, das war ja nur noch so ein berauschendes, geplätscherndes, hypnotisierendes Etwas irgendwann, weil immer diese Polls, und es war ja immer wieder eine Wiederholung, aber das ist schon krass, wie der jedes County kennt und immer genau, und die haben es ja so krass spannend gehalten, obwohl nichts passiert.
Ja, das fand ich auch mal krass. Ich bin teilweise nachts wach geworden und habe dann irgendwie dann nochmal reingeguckt, weil ich dachte, mal sehen, ob sie das getan hat. Ah nee, okay, kein Prozent sind noch exakt gleich.
Aber ich glaube, ich habe auch so eine Vermutung, ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber ich glaube, also ich hab einmal so einen Punkt gehabt, wo ich auch ein bisschen drüber nachgedacht habe und mir so überlegt habe, weißt du was, also abgesehen davon, dass es generell so ist, also ich glaube, ich habe auch was Ähnliches gefühlt, so im Sinne von, du kannst sagen über die Amis, was du willst, Entertainment können sie einfach, fertig, Punkt. Also es ist einfach, haben wir, glaube ich, im Podcast auch schon oft festgestellt, sag ich mal. Ist jetzt auch nicht die, ist mir schon klar, nicht die krasseste Erkenntnis, aber ich fand gerade die CNN-Berichterstattung war mal wieder so ein Beispiel dafür, dass die wissen einfach, wie das geht. Da passt einfach alles zusammen, die Grafik, die Moderatoren, wie die Regie reagiert, die sind immer super on point und so. Und worauf ich hinaus will, mein Aber, ihr ahnt schon, da kommt ein Aber. Ich glaube, am Ende des Tages geht's halt auch um Quote. Ne? Also am Ende des Tages, ihr lacht jetzt erstmal, aber ich meine, ich glaube, für viele Leute ist das gar nicht so offensichtlich, jetzt wartet mal, für viele Leute ist das gar nicht so offensichtlich, weil das ja auch ein politisches Thema ist und das, ich glaube tatsächlich nicht wenige Leute das quasi so wahrnehmen als, das ist halt ein wichtiges politisches Ereignis und deren Motivation, das immer so krass dahinterher zu sein, ist natürlich auch, weil das ja eher eine demokratische, CNN ist ja eher so für die Democrats und sowas und die waren ja immer gegen Trump und so, aber ich glaube, dass einige Leute so ein bisschen unterschätzen, dass im Endeffekt ja die einfach Quote machen wollen und deswegen ja auch alle zwei Minuten sagen, bleiben sie auf jeden Fall dran, weil sich da jetzt gleich was tun könnte und deswegen bleibt man ja dran und deswegen haben die wahrscheinlich auch mega Kohle gescheffelt während diesem ganzen ewigen Sendung, oder?
Die haben ja Rekordquote gehabt, glaube ich, aber trotzdem, ich fand's interessant bei denen, dass die so eine super spannende Mischung hatten aus informieren und das sehr gut aufbearbeitet, aber dabei auch so, also gerade die Moderatoren und sowas, man hatte ja dann, wenn man das so Tag und Nacht geguckt hat, hat man dann gemerkt, wie diese durchgewechselt wurden, dass sie so sehr, sehr menschlich dabei waren und so auch in den Witzchen, die sie so zwischendurch gemacht haben, dass sie auch eine sehr angenehme Diversität bei den Leuten hatten und so, das fand ich schon echt alles sehr interessant zu sehen.
Ja, also ich fand's auch total interessant, das mal so am Stück zu gucken. Also klar, die Quote wird riesig gewesen sein, der Erfolg auch. Mich wundert es allerdings, dass sie dann trotzdem die ganze Zeit nur so Low-Key-Werbung hatten. Also große Werber, große Firmen habe ich da nicht werben sehen. Wahrscheinlich, weil die Werbung schon verkauft war. Und dann haben sie so diese kleinen Banken gefreut, also dass sie plötzlich Kratzer, so im Fokus...
Diese Kratzerfirma, aber wahrscheinlich die Umsätze ihres Lebens machen.
Also so irgendwie, ich fand es ganz interessant zu gucken. Ich fand es auch total gut, also Chris Cuomo oder so, der manchmal ja wirklich so übertrieben emotional wurde oder so. Ich fand es aber trotzdem irgendwie gut, weil ich war damit auch einverstanden, weil das irgendwie, weil das so gepasst hat zu dieser Art der Berichterstattung. Plus, Es ist ja eine wirklich eine sehr besondere Wahl, von der irgendwie so das Schicksal und das auch das Leben wahnsinnig vieler Menschen eines riesigen Landes abhängt, durch Covid-Maßnahmen etc. bla bla. Und deswegen fand ich diese Emotionalität auch nie jetzt irgendwie fehl am Platze oder so oder schräg oder seltsam oder so. Es gibt halt natürlich so einen deutschen Blick. Deutsche Journalisten zitieren ja immer gerne dieses angebliche Joachim Friedrichs Zitat: Ein Journalist macht sich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten und so, blablabla. Das sollte darauf hinaus, dass Journalismus objektiv sein soll, aber kann der halt sowieso nie sein, so rein objektiven Journalismus. Dann hat man am Ende halt diese Both-Sides-Sachen, wie es die New York Times-Artikel immer hatten, das ist halt auch totaler Müll. Deswegen finde ich das irgendwie okay, wenn mit so einem offenen Visier irgendwie ich sehr schnell weiß, was der für eine Einstellung hat und dann entscheiden kann, ob ich das ertragen will oder ob ich damit fein bin oder nicht. Und deswegen hat mir das auch irgendwie so gut gefallen.
Ja, ich fand das auch gerade da angebracht, aber wenn man halt sich vor Augen hat, gegen was da halt auch da Stellung bezogen wurde und sowas. Und das ist ja nicht so, dass die jetzt gesagt haben, ja, wir finden irgendwie die und die den Gesetzesartikel doof oder keine Ahnung was, sondern die haben wirklich also klar gegen Rassismus und Rassismus und all so ein Zeugs. Weil ich fand auch, ich habe mich am Anfang, als ich das, weil ich habe dann auch viel auf dem Sofa rumgelegen, weil ich da irgendwie so eine Zahn-OP hatte und dann habe ich eh gedacht, jetzt liegst du innen rum, guckst Fernsehen, habe ich das auch lange geschaut und mich dann so erwischt, ach krass, ich finde das super interessant, ich will das auch irgendwie jetzt spät nachts noch weiter gucken. Dann habe ich mir gesagt, krass eigentlich, weil dass diese Wahl von einem anderen Land hat ja in Deutschland, also ich gucke jetzt nicht, wenn in Frankreich Wahlen sind oder in Italien Wahlen sind.
Ja, habe ich mir auch überlegt.
Dann gucke ich das nicht stundenlang. Dann interessiert mich natürlich das Ergebnis,
oder
wie das
Ukraine
wie die Entwicklung war. Dann fand ich das so krass, wie wichtig dann doch die US-Wahl ist. Dann habe ich gesagt, eigentlich ist das ganz schön albern, weil wenn man jetzt mal ehrlich ist, natürlich hat Trump so eine Präsenz, aber hat der Einfluss auf mein Leben? Dann habe ich mich dann so gefragt, habe ich gesagt, nicht, weil ich bin ein weißer Mann und Mitteleuropäer, da brauche ich mir keine Sorgen machen so. Aber da habe ich gedacht, natürlich schon, weil ja Trump an sich schon die Art, wie man redet und wie Nazis und sowas, einfach diese Mitte verschoben wurde durch Trump und sowas. Das ist ja schon eine weltweite Sache irgendwie, fand ich. Und das hat ja auch gezeigt, dass doch dann die USA immer ein Auslöser für vieles sind, was ja auch zum Beispiel bei der Sache mit George Floyd, so eine Sache war mit Black Lives Matter. Diese Bewegung gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Aber dann hat auch in den USA, die Demos sind dann auch so zu uns rübergeschwappt und sowas. Da finde ich das schon immer krass zu sehen, dass die USA auch da so eine Leuchtturmwirkung haben, halt auch für Deutschland und so. Und da fand ich es dann doch irgendwie auch doch gerechtfertigt, dass man diese Wahl so verfolgt, irgendwie so wichtig findet und so.
Ja, die USA sind halt einfach auch popkulturell für uns immer noch das Maß aller Dinge sozusagen und poppolitisch, wenn man das so nennen will, im Grunde dann auch. Also deswegen finde ich das schon, aber bei mir ist so, wenn hier solche Wahlen aus Italien und Frankreich übertragen würden, würde ich es auch gucken. Ich liebe nichts mehr als Wahlen. Ich gucke mir auch so irgendwelche Bürgermeisterwahlen in Schleswig-Holstein an, wenn die irgendwie gerade im NDR übertragen werden. Ja. Ich liebe das einfach, Wahlen zu gucken. Ich weiß auch nicht warum, mir macht das immer so einen Bock. Ich finde es immer so geil, das ist so eine geile Form von Journalismus, so Wahlabendberichterstattung.
Ja. Weil doch mal keiner weiß, was passiert.
Ich habe wegen der ganzen CNN-Geschichte meine Alkoholpause unterbrochen, weil ich irgendwie dachte, jetzt saufen dabei wäre geil auf jeden Fall. Ja, ganz ehrlich, ey, also irgendwie nach ein paar Stunden ist es so, oh, jetzt dabei ein Wein noch, ey, jetzt so um eins, weil man hat ja auch das Gefühl gehabt, das war ja wie Silvester-Feeling sozusagen, alle gucken das gerade, weißt du, so, und dann finde ich das, also so der latente Alkoholiker, mir ist dann auch so, ja, jetzt kannst du auch einen Wein aufmachen, ganz ehrlich, so, weil jetzt trinken ja alle gerade zu Hause, und die sind auf Social Media, die Bilder so, oh, jetzt noch ein Rosé, weißt du, so, keine Ahnung, habe ich auch gedacht, das habe ich mir dann noch, habe ich mal das Fläschchen aufgemacht, was ich eigentlich zulassen wollte, das war meine Erkenntnis, weil, und übrigens, das muss auch noch dazu, um vielleicht auch ein bisschen von dem Politischen wegzusteuern, weil ich auf jeden Fall da immer mich sehr unwohl fühle und nie weiß, was ich sagen soll. Aber ich fand das auch einfach entertaining, ehrlich gesagt.
Ja.
Also ich fand das einfach, es war halt einfach, weil das halt auch so spannend war und weil man natürlich auch Aktien drin hatte, jetzt ohne irgendwie, wie gesagt, tief jetzt in irgendwelche politischen Meinungsdinger reinzugehen. Aber ich meine, dass ich glaube, wir alle drei Trump scheiße finden, ist jetzt keine große Überraschung. Und da hat man natürlich auch einen klaren, das war wie wenn du Super Bowl guckst oder so, oder da irgendwie Aktien drin hast oder irgendwie WM-Finale so. Und du willst halt, dass einer gewinnt. Und so war das halt dann auch. Deswegen kam da viel zusammen, dass es dann auch so ein Landslide-Gewinn war. Nee, ja, das sagt man nicht. Was ist Lancelot? Wenn es knapp war, ne? Nee, ich weiß nicht mehr.
Lancelot ist ja ein Fieber, aber das war ja auch wie das passiert ist, so dass Trump erst geführt hat und dann aber durch diese Briefwahlen hat dann Biden so aufgelöst. Das war ja auch an sich einfach super spannend, ne? Das war ja nicht so, dass die Ergebnisse rausgekommen sind, okay, da ändert sich jetzt nicht mehr viel, sondern dass da wirklich dann das alles so knapp war und so.
Aber für mich ist ja übrigens auch ein viraler Tweet rausgesprungen bei der ganzen Sache, weil natürlich war Twitter sehr aktiv während der ganzen Wahl. Das ist natürlich, weil es sehr viele Möglichkeiten bietet, so Gags zu machen irgendwie. Bei mich ist ja dieser Tweet rausgesprungen mit dem Stop the Count, dass ich gesagt habe, das ist der neue Song von Scooter. Ich lache immer über die eigenen Gags. Nee, finde ich, kann man auch lachen. Ich finde, man soll, habe ich neulich auch in einem Stream oder so gehabt. Weil ich glaube, das ist auch so ein deutsches Ding, so ein Unding ist, meiner Meinung nach, dass man nicht über seine eigenen Witze lachen sollte. Und da habe ich gedacht, nee, also wenn ich nicht mal über meine eigenen Witze lachen kann, dann weiß ich auch nicht. Ich bin doch der Erste, der meine Sachen lustig finden muss, wenn ich sie rauskalle.
Ja, das ist auch immer so ein dummer Spruch irgendwie. Ich würde einen Witz nicht machen, wenn ich ihn selber nicht lustig fände. Also insofern ist es oft völlig logisch,
dass ich aber das ist schon ein bisschen so, und nicht, dass ich wieder hier der Boomer bin, so ein bisschen, der irgendwie wieder so schlecht über die Deutschen allgemein redet, weil es gab es schon öfter den Fall bei verschiedenen Klischees. Aber das, jetzt mal euch gefragt, das ist schon so ein deutsches Ding irgendwie, oder?
Naja.
Oder zum Lachen in den Keller gehen, sagt man da irgendwie. Das habe ich auch nie verstanden. Aber ich glaube mittlerweile, die Generation, die ist auch ganz anders. Ich glaube, das gibt es alles auch gar nicht mehr. Also ich glaube, das ist mittlerweile eigentlich ausgestorben. Die Generation, die so war, ich glaube jetzt, die jetzt alle gerade nachrücken, die räumen das glaube ich, hier aus diesem Land.
Ich habe das, als wir Ende August, war ich ja mit Maria und Moritz, Big Mo, im Urlaub. Und dann lagen wir da am Strand vor Venedig und haben so ein bisschen gesonnt und so und waren auch noch relativ viele Deutsche unterwegs, unter anderem auch so eine Familie mit so zwei Teenager-Kindern. Mhm. Der Junge mag so 15 gewesen sein, die Tochter vielleicht so 17, würde ich sagen. Und die mit ihren Eltern halt. Und dann haben die Eltern irgendwas mit den Kindern besprochen und die Kinder wollten irgendwie so weggehen und dann haben die Eltern gesagt, noch irgendwas gesagt, hab man nicht so richtig verstanden, aber es war so ein bisschen ätzend und dann gehen die Kinder weg und dann sagt der Junge im Weggehen, ist irgendwie so 4-5 Meter entfernt und sagt dann irgendwie so, ach Arschloch. Und dann ruft der Vater über den ganzen Strand, was war das? Und dann der Junge dreht sich um und so murmelt irgendwas. Der Vater, komm her, komm sofort her. Und dann so laut, dass der ganze Strand zugehört hat. Und dann musste der Junge so zurück. Und dann hat der Vater original zu dem gesagt, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, werden solche Ausdrücke nicht gesagt. Und ich saß da völlig fassungslos und habe gesagt, den Spruch sagt noch irgendein Elternteil auf dieser Welt. Das war, also bin ich völlig mindgeblown gewesen, dass das noch jemand sagt. Diesen völlig beschissenen Kackspruch.
Den habe ich noch nie gehört.
Das ist ganz deutsch, ganz klassischer deutscher Erziehungsspruch.
Krass. Nee, habe ich noch nie gehört. Nee, tatsächlich nicht. Also solange du unter meinem Dach wohnst. Tisch.
Doch.
Das ist genau, das bedeutet dasselbe. Also solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, machst du hier, was ich sage.
Ich bin nicht komplett dumm. Das ist mir schon klar, dass es dasselbe bedeutet. Aber ich habe den Spruch ganz sicher noch nie gehört. So Füße unter dem Tisch habe ich nie gehört. Ich kannte den immer nur, solange du unter meinem Dach wohnst, kannte ich immer.
Ja, ist so ein ganz,
as long as you put your legs under my table.
Den gibt's, glaube ich, weiß nicht, also ist auf jeden Fall schon ein alter Spruch irgendwie, aber ich war wirklich völlig baff und ich habe auch gedacht, wieso muss man das denn so über den Strand brüllen? Also wieso muss man denn sein Kind dann irgendwie noch so demütigen? Ich wollte dann eigentlich sofort los und dem Jungen Bier ausgeben und sagen, hier, fang mal an, Alkohol zu trinken.
Ich dachte, dass du dich mit dem Vater prügeln wolltest. klassische Campingplatz-Schlägerei.
Aber sollte man nicht Ärger bekommen, wenn man Arschloch sagt als 15-Jähriger zu seinem Vater? Ich weiß nicht. Oder
ja,
schon auch ein bisschen,
klar.
Oder?
Na, das kann man dann schon mal sagen, aber halt eben, man muss ihn ja nicht dann vor versammelter Touristenschaft demütigen.
Ja,
das kann man ja auch leiser auch machen oder woanders machen oder so.
Mit einem coolen TikTok-Video oder so kann man das vielleicht ein bisschen einfühlsamer rüberbringen. Oder einen Tweet.
Mann, jetzt habe ich irgendwie übertrieben reagiert gerade mit dem, so dumm bin ich auch nicht, das wurmt mich gerade, sorry, das wollte ich gar nicht so, ich weiß auch nicht warum, woher das gerade kam, vielleicht, ich glaube irgendwie, es war glaube ich wieder meine eigene Unsicherheit, dass ich dann denke, man denkt, egal, scheiß drauf, sorry.
Als du gerade meintest, dass du bei CNN angefangen hast zu trinken, ist mir was eingefallen, zwar ich habe bei CNN die meiste Zeit, glaube ich, den US-Stream geschaut, deswegen habe ich dann auch erst irgendwann später gemerkt, dass ich andere Werbespots gesehen habe, als die in Deutschland halt bei dem internationalen Stream laufen. Und
ach so, ich habe es im Fernsehen geguckt einfach.
Ja, genau. Ja,
ich auch.
Ja, ich habe das in einem Online-Stream geschaut und da kam der US-Stream. Und bei den Amis laufen ja wahnsinnig viele Werbung für so Medikamente. Und seitdem denke ich, ich brauche alle möglichen Medikamente, weil das klingt mir so ein Do you have a headache sometimes? Da denke ich, ja, boah, das passt eigentlich voll. Ich brauche auf jeden Fall diese Menstruationsbeschwerden-Medikamente, weil das trifft alles auf mich zu, was die da sagen. Ja. Und das ist dann immer so lustig, weil die müssen in der Werbung dann auch scheinbar die ganzen Nebenwirkungen sagen.
Ja, ja.
Und dann fängt das die Werbung mal an. Das
hat Simpsons auch immer verarscht, immer oft, so diese super langen Nebenwirkungen, ja.
Ja, und dann machen die halt, dann ist die Werbung so, wie jemand natürlich so super happy im Alltag ist, weil er das Medikament nimmt. Und dann machen die noch weiter so, was sie halt super happy machen. Aber währenddessen liest halt diese Stimme die ganzen Nebenwirkungen vor, dass man halt davon sterben kann und so Schlaganfälle und sowas. Das ist so eine ganz komische, dystopische Welt, die dadurch aufgemacht wird.
Ey, ich hab übrigens, es bringt mich auf einen Gedanken, den ich neulich hatte. Und zwar, ich sag mal, diese in so einem normalen Standard-Supermarkt, ne, Thema Medikamente. Also jetzt nicht im DM oder so, sondern es gibt auch in normalen Supermärkten immer diese eine Stelle, wo so Baldrian-Kapseln sind und irgendwie A bis Z Zink und so. Ich denke mir immer, das sind doch Fake-Medikamente oder abgesehen von jetzt vielleicht von so Vitaminersatz. Aber wenn du wirklich sowas hast wie Einschlafbeschwerden oder irgendwie Verstopfung oder so, dann ich habe immer das Gefühl, das sind so wie so Heilpraktiker.
Aber das sind ja auch Medikamente im normalen Supermarkt.
Ja, ne, das dürfen es ja nicht sein. Das muss ja dann irgendwie pflanzlich sein.
Nahrungsergänzungsmittel.
Nahrungsergänzungsmittel, genau.
Aber sind die, also ich frage das jetzt nur, ich sag's jetzt nicht, ne? Also keine Ahnung, aber ist das irgendwie Quatsch oder ist das nicht Quatsch? Weil ich habe in letzter Zeit zum Beispiel Einschlafbeschwerden und ich habe das Gefühl, diese Baldrian, das bringt gar nichts. Also ich glaube, das ist Placebo-Effekt. Ich baller mir da manchmal zwei rein davon und ich schlafe nicht besser ein. Ich weiß auch nicht. Also, aber andererseits natürlich Schlaftabletten würde ich jetzt auch nicht nehmen. Also habe ich schon mal gemacht oder so, wo es wirklich war, dass ich echt nicht mehr pennen konnte. Gerade wenn ich irgendwie so mal, wie man ja kennt, vielleicht wenn man irgendwie so am nächsten Tag einen Flug hat, der irgendwie eine aufregende Reise oder so, dass man einfach ums Verrecken nicht einpennen kann und mit jeder Stunde, die vergeht, dass man immer mehr so in Panik gerät. Ja, jetzt habe ich nur noch 3 Stunden, nur noch 2 Stunden. Um das zu umgehen, habe ich auch schon mal eine Schlaftablette genommen. Aber ich glaube, das ist auch nicht so gesund. Aber trotzdem, ich weiß auch nicht, diese komischen Supermarktmedikamente, die sind mir irgendwie suspekt.
Also das kommt ja darauf an, was das genau ist. Es gibt ja im Supermarkt, in der Drogerie gibt es ja zum Beispiel auch so Emser Salz, das ist ja so gegen Sodbrennen.
Ja,
Bullrichsalz
habe ich.
Genau, Bullrichsalz heißt es jetzt, genau. Das ist ja zum Beispiel ganz wirksam, weil das einfach sozusagen basisch ist und dadurch die Säure reduziert. Und das ist einfach so, das ist ja einfache Chemie im Grunde genommen. Das funktioniert irgendwie ganz gut. Bei diesen Pflanzenextrakten und Nahrungsergänzungsmitteln, da ist halt oft einfach irgendwie, da sind Sachen drin, die könntest du auch im Gewürzregal kaufen, so in etwa.
Ja.
Aber die müssen deswegen nicht weniger wirksam sein. Also so Fischölkapseln, das ist wohl, weiß ich nicht, ob das irgendwie was bringt, aber es gibt auch so Kurkuma-Kapseln und Kurkuma hat nachweislich gesundheitsfördernde Effekte, bla 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 und so. Also auf eine gewisse Art sind die hilfreich, aber es sind halt keine Medikamente, also sind nicht, also ist nichts irgendwie schnell helfend oder so irgendwie.
Ach, ich merke schon, das ist eigentlich auch, ich wollte das Thema, ich ist auch ein langweiliges Thema, ehrlich gesagt, fällt mir gerade auf. Aber danke
trotzdem ja aufregend, für die, wenn man
für die Einschätzung. Ja, ach, weißt du, ich habe jetzt irgendwie. Ja, und ich finde immer weird, über Politik zu reden. Ja, das bringt mich immer so ein bisschen, weil ich will mich nicht beschweren, keine Sorge jetzt oder so, aber vielleicht kann man ja auch damit, das kann man ja auch transparent ansprechen. Ich finde es immer schwierig. Ich da einfach nicht weiß, das ist irgendwie, keine Ahnung. Oh Mann, ja, vielleicht soll ich, ja, das bringt mich immer so ein bisschen raus.
Was ich schräg finde an dieser Ami-Werbung für so Medikamente, wo dann so lauter so Sachen, Nebenwirkungen aufgezählt werden und so, ist, dass die ja auch Werbung haben für Medikamente, die es nur auf Rezept gibt. Und das ist sowas, was so schräg ist, weil wenn ich zum Arzt gehe, dann nehme ich einfach, was der sagt. Ich denke dann immer so, ja, der wird schon am besten wissen, was ich mir irgendwie reinpfeifen soll und so. Dass es wirklich Leute gibt, die dann so in der Werbung so ein Medikament gesehen haben und dann zum Arzt gehen und sagen, ich möchte bitte, dass sie mir hier das verschreiben, wo die Oma so schön getanzt hat irgendwie.
Ja.
Das finde ich so schräg.
Ja, da gab es auch dann auch also richtig so richtige Krebsmedikamente und sowas, richtig crazy Sachen, die dann da, also richtig krasse Sachen, nicht crazy Sachen.
Ich frage mich immer, warum Ratiopharm, was war deren Idee mit den Zwillingen? Ich habe jetzt da wieder, das ist ja quasi ihr CI, das sind ja immer Zwillinge. Ich dachte, das wäre so am Anfang nur eine Idee und dann kommen diese zwei Frauen da rein und dann, okay, dann sagen die irgendwas gleichzeitig und so, okay, kann ich mir halbwegs vorstellen, sei jetzt irgendwie was, eine lustige Werbeagentur-Gag, aber jetzt habe ich ganz neulich jetzt hier eins gesehen mit so zwei älteren Herren, die irgendwie mit dem Enkel spielen und das sind auch so diese Zwillingsnummer wieder und die mir so, was soll denn das? Was hat das jetzt mit den Medikamenten zu tun?
Das ist halt deren Ding. Aber es gab doch auch sowas mit so zwei Omis, die wandern sind. Die haben auch Radio gefahren. Mann, hier ist so ein anderer.
Ja.
Ja, mittlerweile glaube ich, dass sie es einfach durchziehen müssen.
Ja. So. Ja. Es gibt auch diese, wie was war nochmal die Werbung mit den, für die Dritten oder sowas, mit denen so, ich dachte, du liebst Mohnbrötchen. Ja, aber ich hatte was am Zahnfleisch. Hatte ich neulich auch. Habe ich weggekriegt. Mit Odol Plus. Glaube ich, Odol Med 3 oder so, Odol Plus, ja. Ja, sowieso ARD-Vorabendwerbung ist ja eh immer geil. Das sind ja immer nur so für ältere Menschen Medikamentenprodukte so gefühlt, oder?
Ja.
Granofink
ja,
so, und so.
Naja, so Apothekenumschau, der Werbeblock.
80 Millionen Menschen müssen in Deutschland nachts raus. Ja.
Ich habe heute was Tolles gesehen. Man erlebt ja mittlerweile nur noch Sachen im Internet. Und ich habe mich, beziehungsweise gestern Abend war das, ich habe mich so durch Lieferando gescrollt, um so zu schauen, was man so ein Essen bestellen könnte. Und dann war da ein neuer Eintrag, wo man sich was bestellen kann, und zwar bei der Shell-Tankstelle.
Echt?
Ja.
Also was du denn Karatza bestellt?
Ja, da steht dann so Backwaren und so kann man sich da bestellen. Dann dachte ich so, okay, so ein Stück weit macht es Sinn, weil hier gibt es ja nicht so Spätis und sowas, dass man ja sich auch dann sonntags mal eine Cola bestellen kann, keine Ahnung. Aber ich finde die Vorstellung so lustig, dass jemand denkt, oh, ich hätte jetzt so Bock irgendwie auf so eine richtige Bockwurst und so ein geiles Sandwich von der Shell. Und dann lässt er sich das liefern. Finde ich gut.
Aber war denn in dem, weil ich finde deinen Gedanken auch genauso nachvollziehbar, von wegen ja mal so eine Cola auf den Sonntag oder so, gerade ich kenne das ja auch aus der ländlichen Gegend da in Tübingen oder so, weil ja wirklich gar nichts offen hat und die Tanke die einzige Anlaufstelle ist für alles. Die haben ja dann auch oft so Lebensmittel und irgendwie Kelloggs und sowas. War denn sowas auch auf dem Menü? Also so Kelloggs oder keine Ahnung, Crunchips oder was weiß ich? Oder war dann auch wirklich nur dieses Bockwurst, Backwaren, heiße Theke?
Ja, es gab auch so Haushaltsartikel, also so Klopapier. Ja. Ich guck gerade mal. Jelzin-Wodka 07. Das ist direkt das Erste, was angezeigt wird. Beliebte Gerichte.
Das wäre meine erste Bestellung.
Weißwein.
Jelzin-Wodka und Klopapier.
Krass. Die drei
Saufen und Kacken.
Die drei beliebtesten Gerichte der Shell sind Boris Jelzin-Wodka 07, Weißwein und Rustico Hell mit Farmerschinken-Sandwich. Wer macht das denn?
Wahrscheinlich auch immer in Kombination, denke ich mal.
Das klingt so, als hätten die erst eine Bestellung.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Das sind die beliebtesten Produkte.
Vom Dorf-Alki. Ja. Der eigentlich viel zu alt ist für Lieferando, aber dann irgendwie so, ja, ich hab das jetzt von meinen Söhnen auf TikTok gesehen, mache ich jetzt auch.
Ich fände das eigentlich cool, wenn man da auch so zum Beispiel so Tuning-Jugendliche bestellen könnte. So, die dann zu dir nach Hause kommen und so von ihren tiefer gelegten Autos erzählen und so, weil die halt immer an der Tanke rumhängen.
Hygieneprodukte gibt's auch. Mhm. Und, ach hier, guck mal, so ein Muffin, wo ein Brownie reingedrückt ist.
Mhm. Haben die auch Baldrian?
Nee, leider. Keine Medikamente. Gibt nur Alkohol. Nur geilen Alk.
Medikamente.
Ja. Oder dass man einfach so einen 5-Liter-Kanister super bestellen kann. Das fände ich auch gut.
Ja, dann mit dem Fahrrad geliefert wird, das finde ich gut.
Ich muss bei wegen Medikamenten immer, da ist doch gerade in den Nachrichten halt immer wegen diesem Impfstoff, ne? Und dann arbeitet ja diese deutsche Firma BioNTech wohl ja mit diesem amerikanischen Konzern Pfizer zusammen, ne? Ja. Und ich denke da immer jedes Mal, ich bin so ein kleiner Junge, ich denke jedes Mal an Viagra, wenn ich diese Firma sehe. Weil das ist doch dieses ikonische Bild, diese blaue Diamant, wie heißt das, die rautenförmige Pille mit dem Pfizer-Logo drauf.
Ja.
Aber dabei sind die ja auch so ein Riesenkonzern, ne? Und machen ja irgendwie alles irgendwie von, wahrscheinlich auch Aspirin. Ne, wie Bayer sind die wahrscheinlich, ne? Irgendwie.
Naja, genau.
Das fand ich auch immer faszinierend, Bayer, ne? Das fand ich immer schon so krass faszinierend, dass das eine eigene Stadt ist, einfach, diese Firma, ne?
Das sieht auch so crazy aus, wenn man dann nachts
war. Ja. Das ist richtig krass. Die haben ja ein eigenes Bussystem und richtige Haltestellen und Straßennamen und sowas. Und das ist alles halt einfach eine Firma oder beziehungsweise ein Konzern, glaube ich. Und die haben irgendwie zehntausende Mitarbeiter weltweit und so. Das ist schon krass abgefahren. Schon mal vor, da bist du Chef von. Das muss voll verrückt sein.
Da könnte ich nicht ruhig schlafen. Die haben ja auch Monsanto gekauft und so. Könnte ich nicht ruhig schlafen. Das wäre ganz schlimm.
Was ist Monsanto?
so ein Düngerunternehmen, wo behauptet wird, dass dieser Dünger eigentlich super schädlich ist.
Ja, und die haben auch so genetisches Samengut und sowas gemacht, quasi. Alles crazy Sachen.
Aber Bayer ist ja Leverkusen, deswegen will ja auch keiner nach Leverkusen. aber andererseits muss man sagen, Leverkusen ist auch eine im Rheinland der kleinen Kommunen, denen es mit am besten geht. Weil die natürlich so krass, also weil Bayer da die Stadtbibliothek bezahlt
und
den Konzertsaal und so. Was?
Die sind doch in Ludwigshafen, Bayer.
Ja, oder nee. Ludwigshafen ist BASF.
BASF, genau. Du hast recht, habe ich verwechselt. Die haben ja auch so einen krassen, das ist ja auch so mit eigenen Straßen und so BASF.
Die haben ja damals den kompletten Rhein verseucht. Das war ja das die Explosion bei BASF, wo dann alles in den Rhein gelaufen ist und der einfach 30 Jahre dreckig war und wie man einfach warten musste, ja, bis halt alles im Meer ist, dann geht der wieder. das war mir auch geil. Aber nee, Bayer ist Leverkusen, deswegen ja auch Bayer Leverkusen.
Die Werkself.
Die Werkself, genau. Vom Kalli.
Ja, lecker.
Dass du dem nicht mal ein paar Pillchen gegeben haben.
Kopfschmerzen. Ich mir auch mal eine Pille. Eine oder zwei. Kannst du schön aufbereiten. Ein bisschen Bohnen dabei. Ein bisschen Kartoffelpüree. Kannst du klein machen. Brauchst du eine ganz kleine Messergabel. Kannst du machen.
Hier in Augsburg ist gerade der Inzidenzwert wahnsinnig hoch. Ich glaube bei 350 oder sowas. Deswegen wird hier jetzt auch irgendwie langsam alles dicht gemacht. Und jetzt gibt es auch so eine, ich weiß gerade gar nicht, was die machen, aber dann so die das Bürgertelefon betreuen und sowas und irgendwie die Tests zuordnen, keine Ahnung was. Da hilft jetzt aktuell die Bundeswehr aus. Und dann habe ich noch ein Bild davon gesehen, wie die in so einem riesigen Büro dann die Bundeswehrsoldaten sitzen. Und irgendwie fand ich lustig daran, dass die auch nur so Telefonjobs machen, aber dabei trotzdem ihre Uniform tragen müssen und dann alle so in Fleck da sitzen. Da habe ich mir gedacht, wie lustig das wäre, wenn auch Leute aus anderen Berufsfeldern da aushelfen würden. Und dann müssten auch so die Klempner, müssten auch so ihre Klempneruniform tragen. ein Rennfahrer.
Und die Podcaster müssten halt so coole Baggy Jeans und ein Longboard dabei haben und sowas.
Das hat ja, glaube ich, mal irgendeine Politikerin von der Linken oder so hat gesagt, ob man denen nicht sagen könnte, dass sie bitte in Zivil dieser Arbeit nachkommen sollen, damit auch die Leute sich nicht alle immer erschrecken und so, weil die bringen ja auch so die Tests nach Hause zum Beispiel. Also Johnny von Spreeblick, die mussten zu Hause bleiben und sollten dann zu Hause getestet werden. Dann hat er geschrieben, dass da welche von der Bundeswehr kamen und die Tests bei ihnen vor der Tür abgelegt haben und dann wieder weggegangen sind.
Ja, die siehst du ja auch gar nicht in dem Tarn-Ding.
Ja, eben. Ja, plötzlich lag der Test vor der Tür.
Ja, ja, genau. Wenn du da irgendwie einen Vorgarten hast mit Gebüsch und so, siehst du halt gar nichts. So.
Naja, der ist so den Weg entlang geschwebt und dann so.
Siehst du, so ein schwebendes Blatt einfach. Und das fährt dann so ein bisschen wie bei Forrest Gump, so diese Feder, weißt du? Und dann so aufmachen und so, ja, positiv. Sie sind positiv getestet. Sie sind schwerkrank.
Das ist ja übrigens mein liebstes Bit aus Amazonen auf dem Mond. Ein Film, der einige lustige Bits hat, aber mein liebstes Bit ist mit der Unsichtbare, wo der Typ denkt, er hätte ein Unsichtbarkeitsserum erfunden und dann abends durch die Kneipe läuft, nackt, und dann sagt er, jetzt pass mal auf, und dann den Leuten über seinen Hut hochnimmt und dann wieder aufsetzt und die ganze Zeit so macht. Und alle sehen den aber und sagen so, er ist der Spinner, der kommt ja jeden Abend, dann macht er 10 Minuten seine Show, das halten wir jetzt aus, und dann ist er wieder weg. Dann geht er so hin, guck mal hier, ich nehme den Hut hoch, und der Typ dann so, oh, mein Hut fliegt, was ist denn hier los und so, alles so mega genervt. Das ist sehr, sehr, sehr lustig.
Das habe ich mich auch bei Harry Potter immer gefragt, der hat auch diesen Unsichtbarkeitsmantel. Ich finde, da passiert ja auch so viel bei Harry Potter, wo ich mir immer denke, ja, aber die wissen doch alle, dass sie in einer Zauberwelt sind. Und man weiß doch, dass es sowas gibt wie Unsichtbarkeitsmantel. Warum hat denn der Hausmeister, da gibt es doch die Stelle, wo der so guckt und so ganz in diesen Flur guckt und er ist so ganz kurz davor. Also ich glaube, in der echten Welt macht das Sinn, aber doch nicht auf Hogwarts. Der müsste doch dann vielleicht auch so eine Brille haben für Unsichtbarkeitsmantel oder sowas, weißt du, oder so. Ja, weil sonst machen die Kids wieder den Scheiß hier. Und so, ja, ich hab da meine Katze und meine Unsichtbarkeitsbrille hier. Naja.
Ja, da gibt's ja viele Ungereimtheiten in dieser Welt.
Ich habe neulich
auf YouTube. Darf ich nur ganz leise sagen, nicht, dass Maria das hört.
Also ja, da musst du eh mal aufpassen mit. Habe ich ja neulich auf Instagram so ein bisschen, also nicht, nur im Ansatz gelästert über Harry Potter, und dann kriegst du sofort die wütende Nachricht. Lass mir, kannst über alles Spaß haben, nicht über Main Harry Potter. Ich habe das einfach nie gecheckt, die Welt. Ich finde das teilweise, ich glaube auch, wenn, es würde vielen Leuten so gehen. Also ich glaube, ich habe eine Theorie, dass auch Leute, die Harry Potter Fans sind, wenn die in meiner Haut stecken würden, und also damit meine ich sozusagen, damit meine ich, dass quasi nicht, also das verpasst zu haben, als es so ein großes Ding war, die Bücher auch nie gelesen zu haben und jetzt sozusagen mit heutzutage die Filme im Fernsehen dann so sieht, die irgendwie jetzt dann so manchmal auf ProSieben oder wo auch immer laufen, ja, ohne eben dieses Wissen, die würden genauso wie ich sich drüber lustig machen, weil es wirkt halt, sorry, albern, das meiste, aber mir ist schon klar, dass das ein Riesending ist für viele Leute und dass, wenn man damit aufgewachsen ist und die Bücher gelesen hat und so, dass das eine riesen tolle Welt ist und so und für viele Leute jetzt richtig heilig ist, aber ich glaube, so, ich bin ja auch Herr der Ringe-Fan, ich kann mir gut vorstellen, wenn es jemand gibt, der sich darüber lustig macht, dann bin ich nicht sauer auf den, sondern ich denke mir so, ja, im Grunde genommen, jetzt wo du sagst, ist schon auch ein bisschen weird alles, was da passiert, aber ja.
Ja, aber da steht man doch eh immer, also ich finde, da sollte man eh immer drüber stehen, wenn man von irgendwas Fan ist und sowas, dann fühle ich mich auch nicht verletzt, wenn da jemand sich darüber lustig macht, denke ich mir so, ja, ist mir doch egal, also nicht mir egal, aber so ist so, wie du ja auch sagst mit Herr der Ringe und natürlich sind die Orks irgendwie lustig und keine Ahnung was. Aber ist halt so, ne? Also verstehe ich auch mal nicht, wie Leute sich dann so, die dann so in die Presche springen müssen, dass man sich nicht über Harry Potter lustig macht oder so. Das kriege ich auch mal mit, wenn man sich über welche Themen lustig macht. Dann kommt
genau,
aber du musst mal hier, guck mal, ich habe dir mal einen Link geschickt, also lest dir das nochmal durch. Also eigentlich müsste das so.
Genau.
Ich
so, ja, weil nur meine Meinung kann doch eigentlich der Person scheißegal sein. Kannst ja trotzdem dann deine 7 Harry Potter hintereinander angucken an Weihnachten, weil es deine Tradition ist. Aber ich kann es ja trotzdem auch irgendwie nicht so geil finden. Keine Ahnung.
Das finde ich ja mal lustig, wenn Leute denken, mich würde das wahnsinnig verletzen, wenn sie sich über Wrestling lustig machen oder sowas. Weil ich denke so, ich finde das halt ganz unterhaltsam, das ab und zu schauen, aber irgendwie manche Leute die vorstellen, dass ich mehrere Stunden pro Tag damit verbringe und so verbissener Fan davon bin und sowas. Das finde ich auch mal so witzig.
Hauptsache über Dark Souls wird sich nicht lustig gemacht, da flippe ich aus.
Ja, das stimmt.
Ich finde es eigentlich viel tragischer, sich zu überlegen, dass man weil diese Harry Potter-Fans sind ja alle immer so leidenschaftlich und die lieben diese Welt so sehr und finden das irgendwie, lieben so alles daran, finden alles daran so toll. Und wenn du dann nach so vielen Jahren Fantums feststellen musst, dass die Person, die sich das ausgedacht hat, so eine transfeindliche Blödkuh ist, die irgendwie nur noch damit auffällt, Scheiße zu labern, dann würde das mein Herz, glaube ich, schon arg brechen oder zumindest in Bedrängnis bringen irgendwie so. Das würde mich, glaube ich, wahnsinnig ärgern.
Ja.
Aber da muss man dann eben Werk und Autor trennen.
Ja.
Die Kunst vom Künstler trennen. Na. Würde man das auch sagen, wenn Hitler irgendwie geile Bilder gemalt hätte? Ich glaube nicht.
Oder würde das jemals jemand von Rocco Siffredi fordern?
Ich lasse nie was auf Rocco kommen.
Bei Michael Jackson ist es ja auch so, ne? Ist ja auch dann irgendwie.
Ja,
das hat es mir versaut. Michael Jackson ist für mich nicht
mehr. Nee, ich krieg immer noch, ohne dass ich will, oder wenn ich es einfach höre, dann muss ich mit dem Kopf so ein bisschen. Das ist einfach, das ist zu gut, einfach manche Songs. Sind einfach zu gut.
Ich tröste mich da manchmal damit, dass es ja Quincy Jones Songs sind.
Und der hat ja nur irgendwie Leute vergewaltigt oder sowas. Keine Ahnung. Kommt bestimmt auch irgendwie raus. Ach, keine Ahnung.
Ich habe bei Herr der Ringe Filme gerade eigentlich, man erlebt ja nur noch Sachen im Internet und auf YouTube. Ich habe irgendwie ein Video gesehen von dem Drachenfest 2018. Und das Drachenfest ist ein riesiges, ich glaube, LARP heißt das. Und da treffen sich ganz viele Leute, die dann in so, sich so verkleiden, sprechen als Orks und als halt als Ritter oder keine Ahnung, wie dann die menschlichen Gegenstücke dazu heißen. Und die machen da wirklich so ein riesiges Lager und die haben auch alle so krass gute Kostüme und so. Das ist richtig, sah nicht so billo aus, nicht albern, sondern richtig, richtig gut. Und da hat jemand, und dann ziehen die so in den Kampf, habe ich mir so 10 Minuten angeschaut, wie die das so machen, weil das irgendwie schon interessant war. Und dann auch in so einer Fantasiesprache und sowas, weil das halt alles so wahnsinnig gute Kostüme waren. Und dann hat jemand in den Kommentaren geschrieben, wie lustig das wäre, wenn diese Gruppe von 50, 100 Orks bei so einem Reenactment in den USA auftauchen würde, wenn die so den Bürgerkrieg nachstellen. Die Idee finde ich so lustig, weil dann machen die das ja wirklich recht oft, zumindest taucht das irgendwie oft in Filmen und Serien und keine Ahnung was auf, sowas. Wo die so den Bürgerkrieg nachstellen, dann so die Südstaaten gegen die anderen Staaten da kämpfen.
Ja, das hat South Park auch mal verarscht, genau das, Südtöten gegen, wo die nicht aus der Rolle fallen können, manche Leute.
Genau, und dann, wenn auf einmal so über den Berg so eine Horde von Orks kommt, wie die dann damit umgehen werden, das fände ich so witzig. Wenn die dann doch so in der Rolle bleiben, aber irgendwie auch nicht, und dann gewinnen dann die Orks den Bürgerkrieg. Das fände ich sehr schön.
Ich würde ja gerne mal bei so einem Lab mitmachen. Ich war einmal, das ist schon Ewigkeiten her, das muss so, wann war das? Das muss so Ende 90er gewesen sein oder so. War ich mal in Hamburg bei so einem Live-Rollenspiel. Das war so mafiös angesiedelt. Da ging es so ein bisschen so um Mafia und Kiez und so. Und da hatten die irgendwie so eine leere Wohnung gemietet und hat man am Anfang irgendwie einen Charakter zugewiesen bekommen oder vorher, und dann wusste man, wie man sich so ein bisschen anziehen muss. Und dann man hat so ein paar Informationen gehabt und musste dann irgendwie da so ein bisschen mauscheln und Geschäfte machen und irgendwie zusehen, dass man den Abend überlebt sozusagen. Und das war sehr crazy, aber es hat irgendwie Bock gemacht, es war irgendwie witzig. Ich weiß noch, ich war so ein kleiner Zuhälter, deswegen habe ich mir dann so eine quietschende Kunstlederjacke geholt. Und das war, irgendwie hat das Bock gemacht.
Ich frage mich auch immer,
findet man sich albern irgendwann? Ich glaube, ich würde schnell leider albern finden irgendwie und dann so aus der Rolle fallen und dann den Leuten irgendwie den Spaß daran verderben, leider. Aber ich bin ehrlich. Ich glaube, ich
fand es eher umgekehrt.
Ich finde es nicht, also ich muss auf jeden Fall zur Einordnung sagen, ich glaube, zum Beispiel Florentin macht das ja auch manchmal und so, und ich habe da so ein paar Leute kennengelernt bei Rocket Beans, die das machen. Also mir ist wichtig, das zu sagen, dass ich finde das nicht albern aus der Ferne, wenn das Leute machen. Ich finde das eigentlich ganz cool, aber es ist ja ein Unterschied, wenn ich aber dabei wäre, glaube ich, würde ich, wahrscheinlich aus eigener Unsicherheit oder sowas, aus der Rolle fallen, weil mir dann einfach, ja, weil meine Unsicherheit dann so stark sagt, das ist gerade albern, was wir machen, und dann könnte ich nicht das einfach so durchstehen. So.
Ja, ich fand's eher umgekehrt. Also am Anfang habe ich mich echt unwohl gefühlt, weil plötzlich alle da so spielen und natürlich auch nicht alle gut spielen und es irgendwie awkward ist und so. Aber dann ist man irgendwann so nach einer halben Stunde ist man so reingekommen, weil man einfach auch eine Mission hatte oder so, dass man dann sozusagen, du hast ja dann den Fokus auf dir und von da aus agierst du, und dann haut das auch hin, auch wenn die Leute das jetzt nicht so super überzeugend spielen oder so, aber alle geben sich Mühe und alle sind im Character und haben irgendwie verschiedene Ziele, die manchmal kollidieren und manchmal eben nicht, manchmal auch so zusammenpassen, dann muss man mit Leuten zusammenarbeiten und so, und dann ist es ja auch nichts anderes als eine Art Brettspiel, oder Videospiel oder so. Und dann war es irgendwie cool, dann hat es irgendwie Bock gemacht. Also so ein Lab, ich wollte auch mit Uke immer mal, der ist ja auch so ein bisschen drin, eher drin.
Ja, mit dem habe ich ja Werwolf auch schon ein paar Mal gespielt.
Genau, genau, da war ich auch, das stimmt.
Das ist ja wirklich die leichteste Form von Lab.
Ja, das stimmt. Ja, Uke ist ja auch so ein Rollenspiel-Experte, und der ist ja auch Professor für Game Design und so. Ich glaube, mit dem kann man solche Sachen irgendwie immer gut erleben.
So. Ich frage mich auch immer, ob ich es aushalten würde bei so einem Krimi-Dinner, wo dann so rundherum so Schauspieler sind und sowas, wo man dann so mittendrin isst und so. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie interessant finde oder ob ich das irgendwann auch schnell albern finden würde.
Ich glaube, ich würde irgendwie zynische Scheißgags machen. So, oho, wer ist das denn jetzt hier? Und so, wenn es so offensichtlich jemand ist, der so suspicious irgendwie wirkt und so. Und ich habe auch mal so ein Escape Room mitgemacht und so. Da war das, es ist einfach auch, ist auch okay, finde ich. Es ist einfach Typsache. Manche Leute sind dafür nicht gemacht und ich bin dafür einfach nicht gemacht. Und ich lasse es dann einfach sein, weil ich auch weiß, dass man mit so einer Art dann auch den anderen Leuten so ein bisschen den Spaß nimmt. Und ich mag auch die Eigenschaft an mir nicht, aber ich kann das dann nicht anders. Ich finde das einfach dann albern in so einem Raum und dann so eine Stimme irgendwie aus dem Off kommt, so, ihr seid hier eingesperrt. Ich bin so, Digga, da ist der Ausgang, lass einfach raus hier. Da steht Notausgang. Also ich komme hier nicht in die Rolle rein, dass wir gerade, aber ja, ich weiß, das wirkt auch bestimmt jetzt unsympathisch auf manche Hörer, aber ich, keine Ahnung, ist halt einfach nicht so mein Ding, ey.
Ja, ich bin ein riesen Escape Room Fan, auch so Exit-Spiele für zu Hause und so. Da bin ich,
sind die geil für zu Hause? Die hast du da Empfehlungen jetzt?
Ja, auch ich finde, die also, kommt echt total auf die Story und auf den Titel an. Also es gibt ja von diesen Exit-Games zum Beispiel, das sind wahrscheinlich so mit die größten in Deutschland, da gibt es ja mittlerweile 30 Titel oder so. Und da sind, manche waren super, manche waren nicht so toll. Ich finde auch, dass die sehr oft eine zu ähnliche Spielmechanik haben. Also wenn man dann 3, 4 davon schon gespielt hat, dann weiß man ungefähr, wo die Reise hingeht. So. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Anbieter und die sind so ganz unterschiedlich. Es gibt eins, da braucht man so einen riesen Decoder für, aber mit dem kann man dann verschiedene Abenteuer nachkaufen und spielen. die sind oft ganz gut. Ich hatte irgendwann mal so ein Exit-Spiel, wo dann hatte man so eine Zahlenkolonne und dann musste man da irgendwie Zahlen wegstreichen und dann hatte man immer einfach noch irgendwie so 12 Zahlen. Und dann habe ich mit Maria gespielt und habe ich gesagt, weil plötzlich ging es nicht weiter, man hatte nur diese Zahlen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann rufen wir da jetzt mal an. Und diese Quatsch, ist doch keine Telefonnummer. Und ich so, lass doch mal probieren. Und dann haben wir das gewählt. Und dann war das wirklich eine Telefonnummer. Und dann war da so ein Anrufbeantworter, wo gesagt wurde, ja, wie habt ihr mich denn gefunden? Keine Ahnung, ihr müsst jetzt das cool und das machen oder so. Und das war irgendwie schon ganz cool, dass das dann, also da haben die das tatsächlich gut geschafft, so diese vierte Wand zu durchbrechen und mich zu beeindrucken damit. Das fand ich irgendwie, das war cool.
Wäre es nicht lustiger gewesen, wenn die Nummer dann sagt so, boah Leute, habt ihr gar kein Leben, das ist ein Spiel, ey, ganz ehrlich. Da ist der Schlüssel, hört mal auf, so.
Oder so, geil ist natürlich auch die Vorstellung, dass es da immer mal Zahlendreher gibt und es so in diesem, ja, genau, so Stuttgart davor war, wo es so 10 Haushalte gibt, die immer von so aufgeregten Leuten angerufen werden.
Wir rufen wegen dem Bunker an.
So eine Oma einfach.
Ja, ja. Bitte hören Sie auf, mich anzurufen. Ich weiß nichts von einem Schlüssel.
Aber diese, so,
ich habe kein Geheimnis.
So richtige Escape Rooms.
Ich bin noch nicht tot.
So richtige Escape Rooms, die finde ich auch mal ganz gut, wenn die gut gemacht sind. Und oft sind die ja, die Rätsel, die sind ja dann auch nur gekauft von irgendwo, die hat jemand ausgedacht. Dann denke ich mir auch, ich würde mir auch voll gerne sowas selber ausdenken, wenn man dann so in so Antikläden, Antiquitätenläden sich so alte Sachen kaufen, sich dann Rätsel damit überlegt. Das fände ich schon irgendwie auch cool. Aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass alle Leute die Räume dann mal komplett auseinandernehmen, alles super stabil gebaut sein muss.
Na, ich habe mal, das war echt ganz geil, bei Uke hier an der Hochschule, wo er eben Professor für Game Design ist, hat er seinen Studenten die Aufgabe gegeben, Escape-Räume zu entwerfen.
Ah, cool.
Und ich bin dann mit ihm hin, um die Tests zu spielen sozusagen. Und das war geil, weil da hatten die, der erste war, da war die Idee, dein Fernseher läuft und auf dem Fernseher läuft 9 live. Und die Fernbedienung ist weg und du willst aber den Tatort gucken und du hast jetzt eine Stunde Zeit, die Fernbedienung wieder zu finden. Also in deinem Wohnzimmer sozusagen. Und dann haben die das so gemacht, dass auf dem Fernseher die ganze Zeit ein Live-Signal aus dem Klassenzimmer 5 Räume weiter lief, wo die selber sich verkleidet haben, so als 9 Live-Moderatoren. Und wenn die gesehen haben, dass du nicht weiterkommst, haben die vom Fernseher aus Anweisungen gegeben. Ach, cool. Sie müssen jetzt zuschlagen, der Hot-Button, und an ihrer Stelle würde ich mal im Schrank gucken und jetzt machen Sie weiter. Und so haben die das dann gemacht. Und das war echt super, das war eine geile Idee, das haben die echt schön gemacht. Und der andere, der auch geil gemacht war, da haben die ein altes Auto genommen und haben in das Auto ein Escape Room gebaut. Du musst quasi aus dem Auto entkommen. Das
ist auch eine gute Idee.
Innerhalb einer gewissen Zeit und musst dann da verschiedene Schlösser auf und so. Das war echt sehr, sehr kreativer Umgang mit dem Thema. Das war echt gut.
Müssen wir vielleicht mal ein Online-Escape-Game von Gästeliste Gast davon machen?
Ja, stimmt, gute Idee.
Ja, und ich habe dann einfach nur so eine zynische Rolle von irgendeinem. Ich mache dann einfach nur die Gags sozusagen. So.
Reicht ja, wenn du wirst einfach entführt, weil du es nicht glaubst und dann.
Genau. Dann ist es wenigstens glaubwürdig, ja.
Ja, und dann bei der Entführung immer so, ja, oh, bin ich jetzt entführt? Ja, genau. Typen fesseln dich so. Oh. Oh, schneidest mir jetzt den Finger ab. Oh, den brauche ich aber.
Den brauche ich aber noch, genau. Oh, das ist aber eine komische Kiste hier. Ob da was drin ist, ich weiß ja nicht. Keine Ahnung.
Ach gut, Leute.
Ich habe noch eine wichtige Frage.
Leute.
Nee, ja. Ich habe es auf Bildern gesehen. Wie hast du den 11.11. um 11.11 Uhr verbracht? Wie war das?
Ja, das war sehr traurig eigentlich, weil ja dieses Jahr kein Karneval stattfindet. Und dann habe ich WDR geguckt und da gab es dann so eine Karnevalssendung, aber mit lauter nicht-kölschen Moderatoren, die irgendwie immer versucht haben, Kölsch zu reden, was mich dann noch kaputter gemacht hat. Erst war es ein bisschen sad, dann hat Maria mir aber heimlich zum 11.11. irgendwie Kamelle und Kostüm und Kölschen gestellt um 11.11 Uhr, dann war ich so ein bisschen versöhnt und dann habe ich so ein bisschen ferngesehen, da waren dann, wie gesagt, erst diese Depri-Berichterstattung, bis dann endlich wieder angefangen haben, kölsche Musik zu spielen, dann war es irgendwie auch wieder gut und dann habe ich irgendwann in dieser tiefen Trauer gedacht, ich muss das ummünzen und habe dann so ein kölsches Lied gestern geschrieben und aufgenommen im Wohnzimmer mit Gitarre und Bongos und alles, was ich irgendwie in die Finger gekriegt habe. Und dann war ich irgendwie am Ende des Tages wieder happy, dass ich ein Lied darüber geschrieben, dass man Karneval dieses Jahr im kleinen Kreis, also in der Familie feiern muss, aber wir dann nächstes Jahr alle dafür umso doller nachfeiern.
Können wir das Lied an das Ende dieser Folge machen? Ich fand es sehr schön. Klar. Ich fand es sehr schön.
Können wir dran
packen. Und ich fand es sehr witzig. Du hast es ja bei Instagram hochgeladen, Instagram TV, Dingsbums. Und ich fand es sehr lustig, das Kommentar von unserem lieben Moritz, der schreibt, ich verstehe kein Wort. Das fand ich sehr, sehr witzig. Ich habe mich auch gefragt, so in diesem Karneval, und dass jetzt das so ausbleibt, also ich habe keine Verbindung zu Karneval, aber ich sehe das ja bei dir, dass dir das ja wirklich sehr am Herzen liegt und sowas, deswegen fühle ich da auch so ein bisschen mit. Ich habe mich auch gefragt, Karneval wäre eigentlich auch ganz geil, wenn man da so, also ich fände es auch super spannend, als Nicht-Karnevalist irgendwie so, zum Beispiel im Rosenmontagszug, so aus den aus früheren Jahren zu sehen. Also irgendwie fände ich es interessant, wenn der WDR einfach mal so eine Stunde lang so einen Rosenmontagszug aus 96 zeigt oder sowas. Finde ich irgendwie auch interessant.
Das nur war 96 nicht der ausgefallen
ist? Ach so,
ist?
Okay.
92 oder 93 oder so.
Das war in den 90ern. Das war kein durchdachter Karnevalsgag, den ich hier gemacht habe.
Ja, ich glaube, die Züge interessieren die Leute nicht so sehr, die alten Züge. Okay. Was ja viel ist, sind so alte Sitzungen oder so Zusammenschnitte vom Colonia-Duett oder so. Aber die Züge sind, glaube ich, nicht so interessant.
Hättest du denn ein Kostüm eigentlich schon parat gehabt für dieses Jahr?
Nee, ach, das mache ich doch immer einen Monat vorher oder so.
Na gut, das stimmt auch wieder.
Ja. Was raschelt denn da so?
Ist ja was am Rascheln. Das ist bestimmt nur hier im Skype.
Ah ja, stimmt. Hat sich wieder in eine kleine Katzenhöhle zurückgezogen. So. Ich fühle mich gerade total gemütlich, dank euch. Ich werde mich jetzt auch in die Katzenhöhle zurückziehen, glaube ich.
Ich werde mir was zu essen machen. Ich habe gestern Nudeln gemacht in der Pfanne und ich habe heute die grandiose Idee gehabt, das habe ich ja noch nie gemacht. Ich mache ja gerne, ich mache zu viel Nudeln, wie alle, ja. Und dann habe ich gestern so Tomatensauce, Nudeln, ich mache das ja immer so in die Pfanne, wie man das ja eigentlich machen sollte. Die sogenannte Hochzeit, wie Italiener sagen. Aber dann hast du ja auch zu viel. Also das wäre ja besser, die Nudeln so zu portionieren, dass du quasi dann nur ein paar in die Pfanne mit reinhaust und dann hast du noch so Nudeln, dann kannst du ja mit Öl ein bisschen frisch halten, dann kannst du am nächsten Tag, weißt du, nochmal eine andere Soße machen. Aber ich habe dann quasi jetzt die ganze, also so Soßennudeln, also viel zu viel in dieser Pfanne. Und ich habe gestern, ich habe mich so erwachsen gefühlt, ich habe die einfach schön in eine Tupperware gemacht und schön in den Kühlschrank. Und jetzt hatte ich die Idee, heute mache ich die in so einen Römertopf oder in so eine Auflaufform und mache einfach Käse drüber und mache da so jetzt so einen Auflauf. Wie geil, einfach.
Das ist auch gut.
Da muss ja nichts machen, außer jetzt Gratin-Käse drüber reifen in den Ofen für 10 Minuten. Und weil ich habe ja keine Mikrowelle, habe ich jetzt warme Nudeln mit Käse, mache ich mir jetzt.
Oh. Gute Idee. Die Italiener finden ja tatsächlich auch, dass es nichts leckerer schmeckt als Pasta vom Vortag, die nochmal anbraten.
Mm.
Das ist das Leckerste.
Oh, so angebraten, ja.
Ich habe heute den Jamie Oliver Kartoffelsalat gemacht, den machen wir hier immer. Der ist auch sehr lecker. Einfach,
ist der Kartoffeln mit Öl und kochen. Essig oder ist der mit Mayonnaise?
Nee, der ist mit Öl und Joghurt.
Okay.
Joghurt statt Mayo und ein bisschen Zitrone noch.
Doesn't have much calories, so you can actually just do this like a short snack.
Ja. Ich finde, wir sollten übrigens, kleine Gedankennotiz, wir sollten die Folge Business Devils nennen.
Na, finde ich auch gut.
So Leute, ich gehe jetzt essen, ich habe Hunger. Haut rein.
Ja, dann ich auch. Ich
esse auch schön Nudeln.
Geil.
Haben wir wieder unseren Nudeln.
Geil, geil, geil.
Und tschüss, liebe Zuhörer, ihr seid ja auch noch da. Ciao, Leute.
Sind ja noch Leute da?
Und ihr zu Hause an den Geräten, nicht vergessen, ne?
Abschalten.
Abschalten.
Nudeln. Aber jetzt, bevor ihr abschaltet, hört ihr noch einen richtig geilen Karnevalstrack.
Ah ja, stimmt.
Viel Spaß. Okay. Ja, anmoderieren mussten jetzt mit dem Namen auch. Also,
auf Kölsch bitte, auf Kölsch bitte auch.
Ja, der hat noch gar keinen richtigen Titel, aber sie ja. Liv Jacke zu Huss. Wir wissen alle, das ist ein Schwerzig, den wir gerade durchlaufe, aber nützt ja nichts. Wir müssen alle zu Huss bleiben, können keine Fasseloven vieren. Diesmal nicht, aber es gibt eine Möglichkeit, Fasseloven zu vieren. Und ich habe mir eine für euch ausgedacht und habe ein Liedchen drüber gemacht und das hören wir jetzt alle zusammen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meinen Corona-Karnevalsknaller und der könnt jetzt hier für euch bis nächste Woche. Madet Jod. Tschö.
Madet Jod, Leute.
Der Podcast.
Wir waren alle schon bereitet, Level zu vieren. Doch dann kommt der Corona-Driss und den alles massakriere. Alles wurde schnell abgesagt. Jede Tanz und jede Feier. Lockdown-Light, wo das genannt hat, geht uns alle um die Eier. lief zu Hus und blieb gesund. So schütze mal ich alt und jung. Mit vierer Faste lovend, mit der Familie. Statt mehr doch Spaß und ist dazu noch ganz schön billig. Mit bitter Mensch kalt, die Äze zog schön wärm. Und nächstes Jahr tanzen wir wieder Arm in Arm in Arm. Kei Pützja, kei Kneip, kei Schunkele, kei Sing. Kei Kölsch, kei Kostüm, kei Radau ob de Ring. Kei Schul und Fedelzisch, ja kei Zoho, kei Kamelle. Kei Flim und kei Kabänes, kei Wursch und Frikadelle. Blieb zu Hus und blieb gesund, dat is doch ne super Grund. Mit vierer Faste lovend, mit der Familie. Statt mehr doch Spaß und ist dazu noch ganz schön billig. Mit bitter Mensch kalt, die Äze zupp schön wärm. Und nächstes Jahr tanzen wir wieder Arm in Arm in Arm. Woo! Mit vierer Faste lovend, mit der Familie. Statt mehr doch Spaß und ist dazu noch ganz schön billig. Mit bitter Mensch kalt, die Äze zupp schön wärm. Und nächstes Jahr tanzen wir wieder Arm in Arm in Arm. Ja, ich weiß, es ist hart, so hart, dass so eine Pandemie einen dicken, fetten Strich durch die Rechnung macht. Doch jetzt gehen wir halt mal auf alle Acht und holen im nächsten Jahr dann alles nach. Woo! Mit vierer Faste lovend, mit der Familie. Hat mehr doch Spaß und ist dazu noch ganz schön billig. Mit bitter Mensch kalt, die Äze zupp schön wärm. Und nächstes Jahr tanzen wir wieder Arm in Arm in Arm. Mit vierer Faste lovend, mit der Familie. Hat mehr doch Spaß und ist dazu noch ganz schön billig. Mit bitter Mensch kalt, die Äze zupp schön wärm. Und nächstes Jahr tanzen wir wieder Arm in Arm in Arm. Mit vierer Faste lovend, mit der Familie. Das wär doch Spaß und junger Bitter, das ist dazu und noch ganz schön billig. Mit bitter Mensch kalt, die Äze zupp schön wärm. Und nächstes Jahr versprochen, tanzen wir wieder Arm in Arm.